Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Nach der umstrittenen Wiederwahl Lukaschenkos am letzten Sonntag und der Ausreise der oppositionellen Kandidatin Svetlana Tichanowskaja ins Nachbarland Litauen gab es ja zahlreiche Proteste in Belarus, die bis vor kurzem auch blutig niedergeschlagen wurden. Über 6.700 Menschen wurden über die letzte Woche verhaftet. Einige wurden inzwischen wieder freigelassen, berichten aber von Folter und Misshandlung.
Und auch wenn sich die Situation aktuell so ein bisschen augenscheinlich beruhigt zu haben scheint, klar ist, es herrscht vor Ort ein Klima der Angst und auch der Einschüchterung. Und das betrifft natürlich auch Journalisten, die versuchen, ein akkurates Bild von der Lage zu zeichnen. Aus Protest gegen die aktuelle Situation haben zuletzt auch einige prominente Journalisten ihren Job gekündigt.
Wie kann man überhaupt noch vor Ort arbeiten? Das haben wir den Funkjournalisten Jan-Henrik Wiebe gefragt, der seit seinem Studium in Belarus die Situation vor Ort verfolgt.
Ich weiß von Kollegen, dass es sehr schwer ist vor Ort. Mir hat einer erzählt, dass er ja keine Bilder verschicken kann, keine Videos. Er kann nur SMS verschicken oder anrufen in der Redaktion in Deutschland. Und das schränkt natürlich extrem ein. Also man kann dann halt nicht mehr seinen Text drüber schicken oder so. Und dann muss man ja kreativ werden. Er hat gesagt, sie sind dann zur litauischen Grenze gefahren, haben dort dann das litauische Handynetz genutzt. Aber das ist etwa eine Stunde Fahrt zur Grenze, dann wieder zurück. Das raubt natürlich viel Zeit, die man auch auf der Straße in Minsk verbringen könnte, um die Proteste zu beobachten.
Und wie sieht das mit den inländischen Journalisten aus? Also sind die Bedrohungen ausgesetzt? Werden die unter Druck gesetzt?
Die sind eigentlich jetzt nicht nur aktuell, sondern auch schon davor massiven Bedrohungen ausgesetzt gewesen. Und die müssen halt gucken, was sie sagen. Und manche sind halt ein bisschen vorsichtiger, andere sind offener. Die besonders offen sind, die sind dann auch bei Sendern angestellt, die im Ausland sitzen und auch vom Ausland finanziert sind. Dort haben sie auch ein bisschen mehr Rückhalt, aber die, die eine Redaktion nur in Belarus haben, die sind sehr vorsichtig.
Und wie machen Sie sich ein Bild von der Situation vor Ort? Also welche Medien nutzen Sie?
Ich nutze vor allem Telegram, denn das nutzen halt auch sehr viele Belarussen. Und dort gibt es verschiedene Kanäle, in denen man entweder chatten kann oder die von Menschen ja kuratiert werden, wo Beiträge geschrieben werden oder Videos gepostet werden. Und das ist ja eine sehr gute Möglichkeit, um ein Bild zu bekommen von der Situation vor Ort. Natürlich stimmt dort nicht jede Situation. Dort gibt es einen Haufen Gerüchte. Man darf auf keinen Fall halt alles glauben, was dort geteilt wird, wie halt in allen sozialen Medien auch. Aber man bekommt halt schon einen gewissen Eindruck, wie das vor Ort abgeht.
Und das unterscheidet sich extrem von dem offiziellen Bild.
Auf jeden Fall. Zum Beispiel am Wahlabend, da lief dann im Fernsehen eine Reportage. Und also es gibt ja auch dieses Schwanensee während der Perestroika. So war das halt jetzt auch, dieser Schwanensee-Moment.
Es taucht ja auch immer wieder Nexta auf. Was steckt dahinter?
Genau, Nexta ist ein Telegram-Kanal mit Sitz in Polen von einem belarussischen oder von mehreren belarussischen Aktivisten-Journalisten, die ja verbreiten Nachrichten und Informationen und vor allem auch sehr viele Videos und Bilder über ihren Telegram-Kanal. Und sie sind inzwischen sehr, sehr groß geworden. Also sie hatten am Anfang der Proteste weit unter 1 Million Abonnenten in ihrem Telegram-Kanal und jetzt sind sie, ich glaube, bei schon über 2 Millionen. Die verbreiten Videos, die sie selber in Kanälen finden, also die sind in Regionalkanälen auf Telegram schon vorher geteilt worden und die setzen dann ihr eigenes Logo drauf und einen Abspann und verkaufen das so ein bisschen als ihr Material. Aber es gibt halt auch Videos, die sie exklusiv haben, die vorher nicht geteilt wurden. Und diese Mischung macht es halt für die Leute spannend, weil sie dort mehr oder weniger geprüft Informationen bekommen. Die teilen auch nicht jedes Gerücht, liegen manchmal auch falsch, machen dann ein Update, eine Korrektur und ja.
Wie schätzen Sie das denn aus Ihrer Perspektive ein? Gibt es vor Ort eine Aufteilung, die man ja auch aus anderen Ländern in so Krisensituationen kennt? Also auf der einen Seite eine Opposition, die nur in Online-Medien agiert und auf der anderen Seite eben diese klassischen Angebote, die dann stark vom Staat indoktriniert und beeinflusst sind. Oder würden Sie sagen, es gibt auch noch so etwas wie eine funktionierende Medienlandschaft vor Ort?
Also von Medienlandschaft würde ich jetzt nicht sprechen. Es gibt so ein paar kleine Leuchttürme beziehungsweise einen großen, das ist tut.by. Die Seite gibt es schon seit vielen Jahren. Das ist eine Homepage, auf der, ja, wie bei anderen normalen Medien in Deutschland auch, Zeit Online, Spiegel Online, ganz normale Nachrichten erscheinen und die sind sehr neutral. Die schreiben auf Russisch, aber ansonsten außerhalb von tut.by kommt da wenig. Also entweder sind sie sehr klar der Opposition zuzuordnen oder sie sind staatliche Propagandamedien, muss man sagen. Es gibt staatliche Fernsehsender, staatliche Zeitungen, staatliche Radiosender, aber auch bei der Opposition bzw. bei kritischen Medien gibt es Fernsehsender, Belsat, dann gibt es Radio Free Europe, Radio Liberty, aber natürlich auch ganz viele Online-Medien. Online spielt sich, würde ich sagen, das meiste ab.
Und viele von diesen Online-Medien werden aber gemacht im Ausland.
Genau.
Es gibt ja auch immer wieder Probleme mit dem Internet. Das wird zwischendurch einfach mal abgeschaltet. Aber es gibt keinen kompletten andauernden Blackout. Wie sind denn die technischen Gegebenheiten da vor Ort?
Also eigentlich war das Internet sehr weit verbreitet in Belarus. Es gab zu meiner Zeit, als ich dort meine Auslandssemester gemacht habe, gab es in jedem Café Wi-Fi. Das war total normal, dass es dort umsonst angeboten wurde. Und das haben die Menschen sehr intensiv auch genutzt. Alle hatten Smartphones schon damals, noch mehr als bei uns zu der Zeit. Und jetzt aktuell ist es halt so, dass es diese Deep Package Inspection gibt, wo halt ähnlich wie bei der chinesischen Firewall alles quasi blockiert wird, was irgendwie ja dem Staat verdächtig vorkommt. Und auch die Internetseiten von oppositionellen Medien werden auch geblockt. Also man kann auch noch nicht mal vom Ausland die aufrufen.
Und vor Ort sowieso nicht?
Vor Ort sowieso nicht.
Auf der Straße war ja in den letzten Tagen natürlich viel von Polizeigewalt, von Entführungen, Festnahmen, von Demonstranten zu hören. Gibt es auch Berichte darüber, ob auch Online-Aktivitäten, also wenn Teilnehmer von diesen Demonstrationen ihre Eindrücke, Videos teilen, ob die auch dazu führen können, eben staatlichen Repressalien ausgesetzt zu werden? Gibt es Plattformen, die zum Beispiel als kompromittiert gelten?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also auf jeden Fall versuchen halt Plattformen wie Nexta das zu umgehen, weil sie bekommen Material von Bürgern zugeschickt, die dann anonym bleiben und dann Nexta das veröffentlicht für die. Und dadurch wird diese Repression umgangen.
Und wie sieht das aus für die Menschen, die da Aufnahmen machen, also die filmen mit der Motivation, diese Aufnahmen zu teilen? Setzen die sich wahrscheinlich schon einem ziemlichen Risiko aus, ne?
Auf jeden Fall. Man sieht mehrere Videos im Internet, wo wirklich speziell die Kameras von den Leuten, die Handys attackiert wurden von den Sicherheitskräften und die nicht wollten, dass sie gefilmt werden bei ihren Machenschaften.
Alles andere als gute Arbeitsbedingungen vor Ort für Journalisten und alle, die ein anderes Bild von der Situation in Belarus zeichnen wollen, als das, was die Regierung da vorgibt.
Der Journalist Jan-Henrik Wiebe war das, der ebenfalls seinen Twitter-Account für die Berichterstattung über aktuelle Ereignisse in Belarus nutzt, obwohl er in diesem Jahr selbst auch noch nicht im Land war.